Willkommen zu Recent News am 30. März 2022. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund 2 Stunden. Die heutige Sendung gibt es nur als MP3. Catherine Belton schrieb ja das Buch Putins People, das inzwischen auch auf Deutsch erschienen ist. Finden das auch im Recenter Shop. Und sie wurde wegen dem Buch ganz, ganz übel verklagt von mehreren Oligarchen aus diesem russischen Spektrum. Also, das ist beileibe nicht so, wie sich manche irgendwie vorstellen oder haben einreden lassen, dass du halt den roten Teppich ausgerollt bekommst für Russland-kritische Berichte. Ja, also, dass das so einfach wäre, ja. Dass man hier gefördert wird von hinten bis vorne und so weiter. Sicherlich hatte Catherine Belton einen großen Verlag hinter sich, einen Verleger wie HarperCollins und so. Aber nichtsdestotrotz, ja. Das heißt, du wirst dann verklagt, der Verlag, ja, kriegt eine Klage. Und das kann sich ja über eine lange Zeit hinziehen. Also da hast du den ganzen Stress, du hast Vorbereitungen für diverse Gerichtstermine und Aussagen, Depositions und so weiter und so fort. Also das kann halt eben dann dein Leben ruinieren, den Spaß ruinieren auf Jahre hinweg. Also sie hatte dann, also es gab da Klagen von Roman Abramowitsch. Der hat geklagt. Dann kamen die Bankenmagnaten Mikhail Friedman und Peter Aven. Dann traf ein Beschwerdebrief ein von Alisher Usmanov, Metall- und Bergbaumagnaten mit einem angeblichen Nettovermögen von 20 Milliarden Dollar. Dann kam auch noch Rosneft und hatte auch noch was zu meckern an diesem Buch. Und sowas ist nicht ungewöhnlich. Also gerade in England kann man ja Verleumdungsklagen einfach einreichen. Die Verteidigung ist sehr teuer und wer mehr Geld hat, ist da klar im Vorteil. Und so war das ja auch mit Jürgen Roths Büchern. Und Jürgen Roth hat ja so viele Fälle durchgenommen. Es gab immer wieder Streit. Also er hat sich da mit Leuten angelegt aus Ost und West. Eine Kanzlei, die den Altbundeskanzler Gerhard Schröder vertrat. Kanzlei hatte ein Problem mit dem in der 6. Auflage im Heine Verlag Random House vertriebenen Buch von Jürgen Roth mit dem Titel Der Deutschland-Clan, das skrupellose Netzwerk aus Politikern, Top-Managern und Justiz. Darin gab es eine Passage, die sich mit Schröders Tätigkeit für den russischen Gazprom-Konzern befasst. Buchhändler hätten Post von der Kanzlei bekommen. Sie sollten da was unterschreiben, sollen nicht diese Bücher vertreiben. Es gab aber laut Süddeutscher Zeitung zu dem Zeitpunkt nicht mal eine einstweilige Verfügung. Darüber hinaus habe Random House an die Kanzlei eine ungenannte Geldsumme gezahlt, wurde behauptet, damit die Buchhandlungen zumindest in Ruhe gelassen werden. Ich meine, wenn sogar die Buchhandlungen dann schon so behandelt werden, dann ja, würden sich die verschiedenen Buchhändler auch überlegen, ob sie dann überhaupt noch politische Bücher ins Sortiment aufnehmen. Oder ob man nicht gleich halt nur noch so Lifestyle-Blödsinn bringt und politische Biografien, harmloses Geplänkel, ja, Trivialliteratur und so ein Zeug. Das ist die Realität, wenn man investigativ ermittelt. Ja, das heißt, eigentlich ja, gibt es ja ganz andere, die ermitteln sollten in bestimmten wichtigen Fällen. Also das sind Geheimdienste, das sind Staatsanwaltschaften und so weiter. Das sind diverse Polizeibehörden und. Ja, die sollten eigentlich die gefährlichste Arbeit leisten, die schwerste Arbeit leisten. Und die haben ja auch einen besonderen Schutz. Aber wenn du halt eben nicht diesen Schutzschirm hast, dann lebt sich's halt einfach nur mal gefährlich. Wenn du halt richtige Forschungen betreibst und wenn halt eben da auch richtige Ergebnisse bei rauskommen. Wenn du jetzt einfach nur irgendwelche Talking Points übernimmst, ja, ob jetzt von den Russen oder den US Republicans oder was die Democrats gerade labern und so. Wenn du einfach nur so das übliche Zeug nachplapperst, dann ist dein Risiko natürlich sehr gering. Russische Dissidenten wurden und werden ja einfach ermordet, vergiftet, unter Vorwänden verhaftet. Und nun darf man ja viele Dinge überhaupt nicht sagen über den Ukraine-Krieg, sonst gibt es lange Haftstrafen. In Großbritannien kann man gegen das System kaum ankommen, wegen dem Official Secrets Act. Also gab es schon immer wieder Leute, Journalisten, Buchautoren und so, die dann irgendwas Richtiges aufgedeckt haben oder zumindest auf gutem Weg waren, da richtige Sachen aufzudecken. Und dann kam eben dieses Argument, Official Secrets Act, das ist alles die britische Krone. Ja, es gibt da keine richtigen verfassungsgemäßen Schutzvorkehrungen für dich. Die Geheimhaltung übertrumpft einfach alles. In den USA gibt es ein größeres Spektrum an Pressefreiheit, aber eben auch teure Prozesse wegen Verleumdung. Nehmen wir mal ein ganz triviales Beispiel. Ein bekannter Navy SEAL, Ultrasoldat, meinte auf verschiedenen Wegen, Jesse Ventura hätte einen fiesen Kommentar über gefallene Kameraden abgelassen und sei dafür ins Gesicht geschlagen worden. Jesse Ventura war mal Gouverneur. Er war weder Republican noch Democrat. Hat das hinbekommen, ja, im eigenen Wahlkampf und hat gewonnen. Er war mal Kampfschwimmer, Basic Underwater Demolition Training und so. Das heißt, technisch gesehen identisch oder sehr, sehr ähnlich zu dem Navy SEAL Programm. Und und diese Behauptung über ihn, das hat seine Karriere natürlich dann erheblich ausgebremst und seinen Ruf in der Soldaten-Community. Er wollte sich vor Gericht verteidigen. Das dauerte lange, kostete über $1 Million Anwaltskosten, bis gerichtlich geklärt war, dass sich die Darstellung eben nicht erhärten ließ, die da in einem Buch passierte, in einem Interview. Also für Ventura ging es um seinen Ruf. Stellen wir uns mal vor, es geht um viel mehr für eine beschuldigte Person. Also auch in den USA braucht Investigativjournalismus eine hohe Qualität, sonst geht das einfach ziemlich, ziemlich übel baden. Julie K. Brown vom Miami Herald konnte mit größter Mühe und magerem Gehalt zusammen mit anderen bemühten, risikobereiten Leuten die Recherche machen über Jeffrey Epstein, die den Kerl auch letztendlich zu Fall brachte. Epsteins superteure Anwälte wurden ja ohne große Schwierigkeiten bezahlt. Privatermittler wurden angeheuert, die im Privatleben von Leuten herumschnüffelten, die Zeugen waren, Ankläger und so weiter. Und Julie K. Brown, die sich teilweise nicht mal Benzin leisten konnte oder Snacks. Ja, Julie K. Brown musste höllisch aufpassen, dass sie nicht irgendwo in einem Artikel oder Interview später etwas durcheinander bringt oder unsauber formuliert. Dann hätte sie auch wieder Klagen am Hals. Und das ist super stressig und teuer. Also, hohes Risiko, was sie da gefahren hat. Auch wenn sie den Miami Herald im Rücken hatte. Und hinter dem Miami Herald steht halt ein Hedgefonds und da gibt es ja auch bestimmte Versicherungen und so. Also nicht mal ihr Artikel und ihr Buch konnten den ganzen Hintergrund von Epstein wirklich aufdecken. Also da ist immer noch viel, viel mehr zu tun. Ja, Julie K. Brown erwähnte, dass FBI und dass das FBI anscheinend Jeffrey Epstein führte als Quelle. Also irgendwelche Informationen konnte Jeffrey Epstein beschaffen, anscheinend Informationen von Wert für das FBI. Dann gibt es natürlich so lang gehegte Vorwürfe. Epstein habe auch anderen Behörden gedient als Informant. Also da gab es jetzt nicht nur diese langjährigen CIA-Gerüchte. Epstein soll ja selber erzählt haben, geprahlt haben. Er würde für die CIA arbeiten. Es gibt nicht nur die Parallelen jetzt zu diesem CIA-Programm in Amerika, ja, um hier Kommunisten aufzuspüren und so. Also das war ja die McCarthy-Ära und McCarthy war hauptsächlich ein Labersack. Ja, das heißt, es gab da richtig krasse Programme. Unter anderem auch unter Roy Cohn, der dann ein Mentor wurde für Donald Trump. Also es wurde alles verbucht als Kommunistenjagd und Spionageabwehr. Und das muss alles geheim bleiben. Und diese Sexpartys und versteckten Kameras und so, das dient alles der nationalen Sicherheit. Aber wenn eben alles so geheim ist, hast du keine Transparenz. Und wo hört dann die Kontrolle auf? Der CIA über irgendwelche Politiker oder Geschäftsleute? Was ist mit dem Machtmissbrauch? Ja, was können die dann versuchen, halt eben dann alle möglichen Politiker in Schwierigkeiten zu bringen und zu kontrollieren? Dann gab es noch eine wichtige Funktionärin, der Name entfällt mir gerade, die war dann zuständig in Amerika, sogar, glaube ich, während der Trump-Administration noch. War zuständig für ja, die Überwachung von Sanktionen, also speziell Iran und solche Staaten, also dass halt eben, dass man da eben rumforscht, ob da nicht doch heimlich irgendwelche Sachen verkauft werden an den Iran, ja, irgendwelche heiklen Sachen oder andere Länder. Und diese Funktionärin hatte dann auch etwas zu tun mit Jeffrey Epstein, also sie schien eben da auch so ein bisschen die schützende Hand darüber zu halten. Also kann durchaus sein, dass der ein oder andere Geheimdienst oder eine oder andere Behörde eben intern glaubhaft machen kann, wir brauchten Jeffrey Epstein und seine Pornopartys und der Preis für diese Informationen war halt einfach dann, ja, diese ganzen Opfer, die Epstein produziert hat, also die jungen Mädchen. Und nationale Sicherheit hätte hier überwogen. Also da muss man eigentlich noch mehr machen, da muss man nachbohren, bohren, 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 bis du halt irgendwie an die Wahrheit rankommst, ja, bis dann irgendwann mal rauskommt, ja, okay, wir machen das ständig mit solchen Leuten. Wir haben unzählige Leute wie Jeffrey Epstein an der Hand und wir kompromittieren ja Hunderte und Tausende von Leuten. Vielleicht kommt sowas bei raus. Oder es kommt raus, dass man da solche Programme einfach missbraucht hat. Und dass man einfach jemandem wie Jeffrey Epstein so eine Art Blankoscheck-Schutz geben kann, wenn er irgendwo gelistet ist, intern, natürlich unter Geheimhaltung, als Asset, als Quelle einer Behörde. Ja, nationale Sicherheit. Das heißt, es sind allein schon dieser Vermerk, ja, dass Epstein vielleicht für die CIA arbeitet oder so eine Behörde. Allein den Vermerk, den würde man nicht an die große Glocke hängen öffentlich, aber den kannst du halt intern in der Regierung, bei irgendwelchen Gerichten und so, Staatsanwälten, da kannst du immer mal wieder das benutzen, um einfach dann Epstein zu schützen. Aber das würde ja bedeuten, dass man alle möglichen Leute schützen kann. Also wenn jemand hier krasse Dinge macht, wenn derjenige einen besonderen Schutz braucht, dann musst du ihn nur irgendwo ein bisschen verwickeln in geheimdienstliches Zeug. Er bekommt diesen Status, ja, Informationsquelle, Informant, Asset, Confidential Source, Confidential Informant. Und schon hat er einen Freifahrtschein. Also, das heißt, echter Investigativjournalismus ist selten. Das ist meistens die Domäne von Massenmedien, die meist aber nur begrenzt agieren. Also man, habe ich ja auch schon mal erklärt, finden Sie auf recenter.com, man will das jetzt eben verbuchen mit Epstein als ja, Enthüllung im Zuge der Woke-Ära. Also diese alten, furchtbaren Männer wie Jeffrey Epstein, die haben halt dann so diese Sachen gemacht. Und jetzt ist aber die Woke-Ära und jetzt kam das raus und jetzt haben wir einen Sieg errungen praktisch gegen hier toxische Männlichkeit, so wird das jetzt vermarktet. Aber wer weiß, wie viele neue Epsteins es gibt und wie viele neue Programme es gibt, um andere in Schwierigkeiten zu bringen. Mit irgendwelchen heimlich aufgenommenen Sextapes und so. Also, das heißt, der Investigativjournalismus, der typische von den Massenmedien und so, das ist alles nicht so krass genug, das geht nicht weit genug. Das ist immer so eine Art Begrenzung und Limited Hangout. Also manchmal steckt dann vom Verlag oder von einer größeren Firma wirklich auch die Absicht dahinter. Wir wollen so tun, als ob wir den Fall aufklären, aber im Endeffekt klären wir den Fall nicht wirklich auf, nur so ein bisschen. Und damit wollen wir dann halt eben guten Eindruck erwecken und das System würde funktionieren und damit hat sich's. Ja, manchmal geht einfach nicht mehr. Also manchmal kann hier eine Julie K. Brown auch nicht zaubern und noch mehr machen und keine Ahnung, ob sie noch mal Bock hat auf so eine Investigation oder um die weiterzuführen. Sie hatte ja im Anhang ihres Buches, das ich gelesen habe, ich kann es empfehlen, sie hat ja gesagt, dass es da noch weitere Angles gibt, die sie ergründen möchte. Aber kriegt sie dafür das Geld vom Miami Herald oder einer anderen Zeitschrift? Ja, kriegt sie dann endlich irgendwie da einen Posten bei der New York Times und so? Und haben die dann wirklich Interesse, da alles aufzudecken? Und das war eben so eine Sache. Das heißt, bei mir in meiner Karriere, also ich habe mir schon in der Schule interessiert für die Supermächte und Geheimoperationen. Ich habe eine Facharbeit geschrieben im Gymnasium über die verdeckten Operationen der CIA und den Frank Olson-Fall. Und Es gab natürlich interessantes Material, auch von den Massenmedien, zu dem Frank-Olsen-Fall. Ja, da ging es um biologische Waffen im Koreakrieg, da ging es um Mind-Control-Forschung und alle möglichen schmutzigen Tricks im Kalten Krieg. Verdeckte Projekte und so weiter. Und es gab da ein gutes Buch von Egmont Koch und Michael Wech. Es gab eine gute Doku im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, basierend auf Egmont Koch und Michael Wech und so. Aber als ich mich dann in den Fall reingearbeitet habe, habe ich dann gemerkt, wow, okay, das geht dann an verschiedenste Richtungen und da kannst du eigentlich ja, Monate damit verbringen, Jahre damit verbringen und immer weiterarbeiten. Und es hat mich halt eben geärgert, dass in den Massenmedien halt solche Doku-Beiträge irgendwann Mittwoch nachts kommen und so und das Buch ist schnell wieder vergessen. Und es gibt da keine aktuellen Shows, ja, die dich da auf up-to-date halten. Ja, und dann solche Recherchen sind auch eigentlich selten generell. Und der Frank-Olsen-Fall ist jetzt auch eigentlich schon ein ziemlich alter Fall. Es lohnt sich natürlich, dann aufzuarbeiten. Ich meine, wir stehen ja jetzt vielleicht kurz vor dem nächsten Koreakrieg und bei dem alten sollen die Amerikaner bei strategischen Rückzügen Smallpox hinterlassen haben. Was auch so, und das findet man in anderen richtig guten Büchern, neuen Büchern, Baseless von Nicholson Baker und so. Da heißt es dann, ja, es gab diese Plandokumente im Militär bei den Amerikanern. Die haben wirklich dann gesagt, biologische Waffen sind nicht nur so ein Last Resort, so eine letzte Option, eine Abschreckung, sondern das kann man auch einfach so verwenden in dem Konflikt. Und mich hat das eben dann aufgeregt, dass halt einfach in den gewöhnlichen Medien und Verlagen, das ist alles sehr langsam und das ist alles sehr, sehr, das gute Zeug ist sehr selten. Und dann habe ich gesehen, wow, in Amerika ist das alles ein bisschen spontaner. Die können da Radiosendungen machen. Dann, die hatten das noch relativ junge Internet genutzt und eigene Dokufilme gemacht und tagesaktuelle Webseiten, Shows, rauf und runter. Und dann habe ich mir gedacht, na, so möchte ich das aufziehen. Also ich möchte da nicht abhängig sein von irgendwelchen anderen Firmen. Und so hat sich da meine Karriere entwickelt. Also das war halt eben dann so die Backstory. Und halt verschiedene Medien, ich meine, das war damals die Bush-Administration nach 9-11, das waren die furchtbaren Kriege in Irak und Afghanistan. Eines der ganz wenigen interessanten Medien aus Amerika war Infowars. Also das war halt nur die Ära damals, es gab noch richtig eigenen Investigativjournalismus. Alex Jones schlich sich in den Bohemian Grove Club rein, diesen absolut elitären Club da in Nordkalifornien, wo die ganz wichtigen Leute verkehren. Also das war ein richtig klassisches Stück Investigativjournalismus. Ich meine, er hat das nicht alleine geschafft, hatte da Hilfe dabei von Profis und so, aber also halt Leute, die halt mehr Erfahrung hatten in Journalismus. Also glaube ich, dieser Mike Hansen und so. Und man hatte sich einen Plan zurechtgelegt, man hat sich da reingeschlichen, man kam mit verdeckten Kameraaufnahmen wieder raus und konnte das Ganze dann präsentieren. Und dann gab es gute Berichte über 9-11 und den Krieg gegen den Terror und Irak und Afghanistan, die Kriegsführung da drüben und so weiter und so fort. Und ich dachte mir halt, okay, so, also an so ganz grob, ja, so hatten wir uns das eben dann vorgestellt, dass wir halt eben dann unsere eigenen Medien machen. Aber es zeigt sich halt eben dann im Laufe der Zeit, auch Infowars hatte dann relativ bald keinen Bock mehr. Also Alex Jones' Infowars hatte keine richtige Lust mehr auf investigativen Journalismus. Sie bekamen zwar einen richtigen ja, Bekanntheitsschub durch die Infiltration des Bohemian Grove, aber komischerweise gab es dann keine richtigen Follow-ups mehr. Also ähnliche solche Aktionen haben die dann nie mehr gebracht. Und auch dann gab es also diese Sternstunden der alternativen Medien, kurzlebig, in der Bush-Administration. Das heißt, da wurden Leute aufgetrieben, die im World Trade Center waren an 9-11. Also der eine Hausmeister, der dann Leute gerettet hat und da die Schlösser aufgemacht hat. Andere Leute, wichtige Leute, die in den Gebäuden waren und die konnten richtig interessante Dinge aussagen. Und da hatte man richtige Quellen beschafft. Richtige menschliche Quellen beschafft. Da wurde dann ermittelt in alle möglichen Richtungen. Was war mit den FBI-Ermittlungen im Vorfeld? In den Monaten und Jahren zuvor? Was war mit Bojinka? Also wie viel war den Behörden bekannt in den USA über islamische Terrornetzwerke und welche Anschläge die vorhaben und so weiter und so fort. Also richtige, da gab es richtigen investigativen Journalismus und das war richtig aktuell und das war richtig schnell. Und teilweise auch einfach gründlich. Klar gab es auch dann die Quatschfraktion, ja, also das übliche Zeug, die Windmühlen von Zion stünden hinter 9/11. Ja, und halt dann so das übliche Space-Waffen und es gab keine Flugzeuge und so weiter und so fort. Also da gab es auch schon natürlich dann viel Mist, ja. Aber es gab auch gute Berichte, aber im Laufe der Zeit hat man eben dann gemerkt, du hast dann bei Infowars und solchen Plattformen und auf vielen anderen, du hast einfach weniger und weniger und weniger Journalismus gesehen. Und wenn man sich jetzt versucht, dann zu überlegen, wann war eigentlich das letzte Mal, dass Infowars irgendwas richtig Eigenes brachte? Wann war das letzte Mal, dass da irgendwas von Substanz kam, richtiger Journalismus kam? Nö, es ist immer nur viraler Quatsch. Also man schnappt da irgendwas auf aus dem Fernsehen oder von anderen Webseiten und so. Und man bringt das dann oder man garniert das noch mit irgendwelchem anderen Quatsch, den man dazu erfunden hat, oder man gibt dem Ganzen noch eine ideologische Färbung. Also zum Beispiel Julie K. Brown, ja, mit ihrer Recherche. Julie K. Brown bringt Epstein zu einem wesentlichen Teil zu Fall. Nicht Infowars, nicht Alex Jones, nicht irgendwelche anderen alternativen Medien, Verschwörungsmedien oder wie auch immer man das nennen soll. Unabhängige Medien und so. Nee, es war Julie K. Brown. Ja, die hat da richtig was erreicht, den Jeffrey Epstein-Case. Und dann kamen halt Plattformen wie Infowars und schnipselten sich halt so, also Plattformen wie Infowars schnipselten sich dann halt so eigene Beiträge zusammen. Das heißt, sie nahmen halt Stücke, Informationen von Julie K. Brown, von anderen Medien. Und dann wurde einfach so ein bisschen was faul und manipulativ dazu garniert. Also der politische Spin. Es hieß also, Donald Trump hätte ja schon frühzeitig erkannt, dass Jeffrey Epstein ein ganz mieser ist. Und dann hätte Trump die Beziehung abgebrochen und deswegen sei Trump eben der Held im Kampf gegen die finsteren Kreise. Das wurde mit reingesponnen von anderen noch viel weiter in diese QAnon-Fantasie, dass halt Trump und ein geheimes Team vorhätten, hier die linken, pädophilen, satanischen Verschwörer, dass diese Verschwörer verhaftet werden sollen. Bald. In einer großen, konzertierten Aktion. Also das heißt, anstatt dass man etwas Sinnhaftes anfügt, ja, das heißt, dass man über das, was man zitiert, hinausgeht, dass man halt richtigen Kontext liefert und vielleicht sogar was Eigenes dazu liefert. Also anstatt dass da wirklich eine Eigenleistung gebracht wurde, hat man einfach nur so Schnipsel genommen und schlecht kommentiert. Und auf die Art und Weise versuchten halt sogenannte alternative Medien, auf diese Weise versuchten sie ihre eigenen Kosten zu minimieren und auch das eigene Risiko zu minimieren, weil sie dachten ja, wenn der Miami Herald das bringt, dann ist das ja anwaltlich durchgeprüft, dann kann ich das ja zumindest zitieren. Und wenn man ein bisschen Meinung anfügt, ja, das kann einem ja niemand was anhaben, also vor allem nicht in Amerika, weil das ist ja nur Meinung. Und jeder darf eine Meinung haben zu allem, ganz egal, wie wenig qualifiziert man ist. Tja, also das Publikum zahlt für ideologischen Spin. Die wollen hören, dass Epstein für die linke Weltverschwörung gearbeitet hätte und stattdessen rechtskonservative Zirkel die Guten seien und dass die Russen die Guten seien und die Christen. Für so einen Stuss wird bezahlt. Wenn du hingegen dem Publikum tatsächlich ein realistisches Bild lieferst aus verschiedenen brauchbaren Quellen, mit einer heftigen Portion Logik, dann will das Publikum sowas in aller Regel nicht haben. Dafür wird nicht bezahlt. Bezahlt wird für viralen Stuss. Ja, also wann war das letzte Mal, dass sogenannte alternative Medien richtigen eigenen Investigativjournalismus machten und ernsthafte Ergebnisse präsentieren konnten? Also es gab vor 15 bis 20 Jahren mal ein paar ganz gute Berichte über 9/11 in den alternativen Medien. Über die Bush-Admin, den Krieg gegen den islamischen Terror. klar, die Massenmedien, als dann Bushes Popularität sagen, ja, haben die Massenmedien auch mehr Kritisches gemacht und so. Aber alles in halt in einem braven Rahmen. Und genau da brauchte es halt eben alternative Medien. Ja, es gab wissenschaftliche Studien, ja, Simulationen, Computersimulationen zum Kollaps von World Trade Center Gebäude 7. Und diese Simulation widersprach eben der Simulation, die der Staat verwendet hat für die Untersuchung, ja, warum halt dieses Gebäude da auch kollabierte. Alternative Medien hatten ermittelt, wer in dem Gebäude drin war und der ganze Background und mit der Luftabwehr, warum da nicht richtig eingegriffen wurde an 9/11 und was die Vergangenheit war von Al-Qaida. Ja, diese ganze CIA-Background in Afghanistan und Pakistan. Wir haben das ja letztens auch mal ein bisschen aufgearbeitet. Also da ging es ja um den Rückzug da aus Afghanistan, wo dann die Amerikaner da raus sind und andere raus sind. Und plötzlich die Taliban regierten. Und wir hatten da auch Berichte drüber, wo wir eben gesagt haben, es ist halt echt eine interessante Mischung. Ja, also wenn halt eben dann die CIA da rumfummelte, wenn der britische Geheimdienst da rumfummelte, ja, und man schuf dann eben den pakistanischen Geheimdienst und viele islamistische Führer, die wurden dann einfach geparkt lange Zeit in Pakistan und so. Und von außen weißt du erstmal gar nicht, wer für welche Seite arbeitet. Also gab auch schon vor 15 bis 20 Jahren gab es da ganz ordentliche Berichte. 2000 Infiltration des Bohemian Grove, 2008 gab es ein paar brauchbare Sachen zur Wirtschaftskrise, aber das Thema hatten ja auch die Massenmedien durchgekaut. Ansonsten fällt einem jetzt nicht unbedingt ein, was jetzt in den letzten Jahren oder 10 Jahren, was da jetzt irgendwie tolles eigenes kam. Aus sogenannten alternativen Medien. Was waren denn da so die Brüller? Was waren denn so die eigenen Forschungen? Ja, was jetzt nicht einfach nur irgendwie abkopiert wurde und garniert wurde hier aus den Massenmedien. Also aus Kostengründen hatte sich fast alles verlagert auf schnellen Agitprop. Man kommentierte halt einfach nur und immer öfter wurden auch einfach russische Talking Points übernommen, russisches Material übernommen. Also wenn es so eine bestimmte Krise war, dann haben einige Leute einfach nur aus den üblichen Quellen da abgeschrieben. Auch Zeug von Republican-Medien wurde zunehmend verwurstet. Also während der Bush-Admin war das Verhältnis zwischen Verschwörungsmedien und Fox News sehr schlecht, änderte sich unter Obama und dann erheblich unter Trump. Und vieles in alternativen Medien war einfach nur ideologiebasierter Kommentar. Gemaule. Und das ist halt eben risikoarm. Also wenn du jetzt halt einfach heute, so wie Paul Joseph Watson oder so, wenn du einfach jede Woche deine Videos machst gegen Woke-Kultur, dann, ja, dann klar vergrätzt du halt dann bestimmte Kreise. Aber ansonsten, ja, du laberst halt einfach. Und da ist jetzt kein allzu großes Risiko dabei. Es sei denn, man dreht immer höher und höher und höher und höher. Also das Publikum war meistens zufrieden mit plattem, viralem Agitprop. Bei Corona wurde vorgegeben von Republicans und Russen, die Pandemie sei fake. Verschwörungsmedien übernahmen das und suchten einfach nur nach allem, was sich irgendwie zusammenbasteln oder komplett erfinden ließ, um dieses Narrativ zu bestätigen. Da gab es nicht eine einzige echte Sensation. Auch nicht durch die Russenspionage. Warum hat denn die Russenspionage keine extremen Entdeckungen da gemacht. Ja, und da Mords die Geheimnisse gelüftet. Ja, normalerweise, ich meine, das ist ja bekannt aus der Fachliteratur, aus ehemals supergeheimen Akten, die uns vorliegen, ja, ist ja bekannt, die russische Spionage hat überall ihre Finger mit drin. Also warum hat die bis heute nichts Gescheites geliefert über eine angebliche Fake-Corona-Verschwörung? Warum haben die Russen stattdessen auch die Pandemie bekämpft? Mit ganz normalen Werkzeugen, ja, Einschränkungen, Impfstoffe und so. Klar hat man das ein bisschen anders gewichtet als andere Länder. Man hat also mehr Leute sterben lassen in Russland. Mehr, man konnte sich die Behandlung da eh nicht wirklich leisten. Also ließ man halt einen Haufen Rentner draufgehen. Also die Übersterblichkeit liegt da inzwischen bei. Also Übersterblichkeit während der Corona-Pandemie liegt da in Russland, glaube ich, inzwischen bei rund 1 Million Leute. Ja, offiziell ist nur ein Teil davon Corona-Tot, aber ja, können uns vorstellen, wie die Regierung zählt. Also nicht eine einzige Sensation. Nur so Zeug, was halt mühelos dann widerlegt werden konnte oder halt stark eingeschränkt werden konnte. Also alle möglichen Verschwörungsmedien ließen sich zu, oder alternative Medien, alle möglichen Medien ließen sich zu Klump und Asche verklagen von Bill Gates oder Anthony Fauci oder diverse Regierungsfunktionäre durch Pfizer, Moderna und so weiter. Und jetzt haben wir den Ukraine-Krieg, der sich gewaltig ausweiten kann. Gibt so viele Aspekte, die man dazu behandeln muss, ja, unter den Supermächten. Aber den sogenannten alternativen Medien fällt nichts Besseres ein, als entweder komplett die Kreml-Talking Points zu bringen oder eine etwas mildere Form davon. Wobei man ja jetzt nicht hausieren darf mit den Z-Symbolen und so. Also da, das heißt, da gibt es auch einfach juristische Grenzen schon, deutliche Grenzen. Dinge, die du einfach nicht machen darfst. Also entweder wird fast komplett Kreml-Linie übernommen oder so eine etwas sanftere Version davon. Wird einfach runtergeleiert. Ja, Baker hat ja versprochen, dass sich die NATO kein, kein nicht NATO nicht ausbreiten wird Richtung Osten und so. Ja, das war ein belangloser Kommentar, als es die Sowjetunion noch gab. Ja, und 1997 gab es einen richtigen Vertrag. In USA und Russland einigten sich auf die NATO-Osterweiterung. Unter der Bedingung, dass die neuen NATO-Mitgliedstaaten keine richtigen NATO-Mitgliedstaaten sind und keine signifikanten Streitkräfte aufbauen dürfen. Deswegen hattest du auch keine signifikanten Streitkräfte in Polen und Ukraine und so. Ja, das heißt, dann wird runtergelabert. Ja, aber Victoria Nuland habe ja irgendwie zugegeben, dass 5 Milliarden Dollar in den Maidan-Aufstand gesteckt wurden, was nicht stimmt. Sie hat halt mal erzählt, dass über einen Zeitraum von, ich glaube, 20 Jahren halt 5 Milliarden Dollar verteilt halt investiert wurden in die Ukraine. Ich meine, die Sowjets, vor allem die Russen, die brauchten ja selbst amerikanisches Steuerzahlergeld, um die sowjetischen Atomwaffen abzusichern, ja, und die biologischen Waffen abzusichern. Weil die Russen waren ja pleite, beziehungsweise der KGB unter Leuten wie Putin hat ja das Geld ins Ausland verschafft. Ja, aber die USA stünden alleine oder mehr oder minder zentral hinter dem Maidan-Aufstand. Ja, das heißt, es hat ja nichts damit zu tun, dass es halt eine massive Wahlfälschung gegeben hat und wirklich Millionen Leute in der Ukraine, dass Millionen, also ja, Millionen Leute in der Ukraine hatten einfach nur mal keinen Bock auf diese Wahlfälschungen, auf russische Fremdherrschaft. Tja. Also, und viele haben mir jahrelang gedacht, naja, es ist doch risikolos, oder? Vorgestanzte Talking Points benutzen, also russische Talking Points benutzen, das ist ja risikoarm. Da kann dir doch niemand was anhaben, wenn du einfach dieses Russenzeug erzählst. Und jetzt versuchen es halt Leute wieder in sogenannten alternativen Medien. Also Talking Points gegen Sanktionen gegen Russland, ja. Das ist ja nicht verboten, denken die sich. Aber je doller und je doller man es treibt, umso eher verletzt man rechtliche Normen. Vor allem, wenn man halt komische Meetings hatte mit den Russen. Und wenn man halt 10 Jahre lang oder länger schon systematisch Russenpropaganda gebracht hat und das forensisch nachgewiesen werden kann, weil ja alles aufgezeichnet wird und mit Algorithmen analysiert wird. Ja, dann hatten wir jetzt hier Alex Jones landete in übelsten Schwierigkeiten wegen Stuss über Wahlfälschung zugunsten von Biden. Dann Stuss über große Pläne für die Demo am US-Kapitol und so. Er verteidigte sich dann mit der Haltung, er sei doch nur ein Dampfplauderer. Das sei doch nur Standardgeschwätz und nichts wirklich Konkretes. Also er hat zwar einerseits konkret hier Firmen oder halt eben Wahlmaschinen, Wahlcomputerhersteller beschuldigt. Ja, und diese Wahlcomputerhersteller haben hier schon Leute verklagt. Rudy Giuliani und diesen Lindell und so. Auf Milliarden. Ja, Jones hat da noch keine Klage bekommen, aber beinahe wäre es auch, hätte es auch ihn erwischt. Ja. Also da wurden da Behauptungen gemacht und die Leute wurden da aufgehetzt, hier in der Bevölkerung, durch Alex Jones' Infowars. Aber wenn es dann Konsequenzen gibt, dann heißt es, ja, aber ich laber doch nur, das hat ja alles nichts zu bedeuten, das ist ja bloß bla bla, ne? Und immer die Ausrede, ja, ich habe doch nur über das berichtet, was andere Leute berichtet haben. Ich habe doch nur kommentiert, dass andere Leute die Wahl für gestohlen halten. Ja, also immer wieder die Ausrede, man würde gar keinen richtigen eigenen Journalismus machen, man sei dementsprechend auch für nichts verantwortlich, sondern man habe ja nur eine Meinung, die man rausposaunt im Radio, im Internet. Und das dürfe man ja, ist ja nur eine Meinung. Ja, dann halt auch wegen dem Kapitolsturm. Also da war ja sogar so ein Gastmoderator bei Alex Jones in der Sendung, der dann gesagt hat, ja, da sollen Leute irgendwie reingehen ins Kapitol. Und immer diese Ankündigungen, da passiert was ganz Großes, da ganz Umwälzungen und das ist wie 1776 und bla bla bla. Immer diese Rhetorik, ja, und dann hinterher stellt sich dann Jones blöd, ja, er hat niemanden aufgehetzt. Nein, überhaupt nicht. Es ist einfach nur Gelaber, es ist hohles Gelaber, das eigentlich keine Bedeutung hat. Und so hohles Gelaber ist eben auch keine Bedrohung fürs Establishment. Das Establishment ist nicht wirklich bedroht in Amerika, wenn Leute halt Stuss erzählen über die Wahlen von 2020. Ja, das spielt dem Empire ja in die Hände, wenn halt amerikanische Normalbürger sich gegenseitig streiten. Die ganze Zeit. Dann bekam Alex Jones Schwierigkeiten bei Sandy Hook. Also, ja, er behauptet, die Schießerei sei irgendwie fake gewesen und sei linke Weltverschwörung und die Eltern der toten Kinder, das seien Fake-Eltern, das sind Schauspieler und so. Und dann haben Leute halt eben dann den Eltern nachgestellt und die Eltern halt eben gejagt, eine richtige Hexenjagd. Und dann kamen halt die Klagen wegen Verleumdung gegen Alex Jones. Und dann wollte er sich jetzt immer rausreden, ja, wir machen doch gar keinen Journalismus. Wir haben doch nur kommentiert, was andere Leute berichtet haben. Wir finden halt irgend so ein Zeugs im Internet und das kommentieren wir dann halt. Ja, das Dumme ist nur, dass heutzutage jeder sowas machen kann, was Infowars macht. Um hervorzustechen, muss man es immer wilder treiben und man muss halt immer mehr, ja, schickere Studios haben, mehr Mitarbeiter und halt diese Außenwirkung haben. Aber da, das macht einen natürlich dann zu einer größeren Zielscheibe. Und so spielt es halt eben dann auch der NATO in die Hände, Russenpropaganda zu verbreiten. Was man jetzt auch an Alex Jones sieht oder an der Telegram-Blase, ich erwähne halt Jones immer sehr stark, weil Jones war eigentlich ja der erfolgreichste Medienmacher, so in der Tradition der klassischen Verschwörungsmedien im Sinne der John Birch Society. Es gab ja viele, auch die deutschen Verschwörungsmedien sind alle beeinflusst gewesen. Ja, von der John Birch Society. Über diese Bestsellerbücher in den 80er oder 90er Jahren wurde alles hier rüber kopiert. Das heißt, egal wo sie da jetzt hingucken, alternative Medien in Deutschland bedeutet auch einen heftigen Einfluss der John Birch Society. Das ist vielen Leuten gar nicht bewusst, aber es ist so. Und klar haben dann deutsche Autoren dieses John Birch-Material aus Amerika garniert mit ja, Rechts-Nazi-Revisionismus oder mit UFOs und Aliens und Flugscheiben und so. Aber es blieb halt einfach an dem Kern diese Narrative übrig von der Birch Society. Und wenn halt manche in Europa oder sowas, wenn die halt dann, was ich, haben dann 100.000 Bücher verkauft oder was, ein gewisses Publikum aufgebaut oder jetzt Leute auf Telegram haben halt so und so viele echte Abonnenten und so viele Fake-Abonnenten. Nichts kommt noch nur in die Nähe von dem kommerziellen oder teilweise kommerziellen Erfolg, Publikumsgrößenerfolg von Alex Jones. Ja, also das heißt, es ging von Hunderttausenden, wenigen Hunderttausenden Zuhörern, Supportern zu bis zu 3 Millionen. Ja, und viele deutsche Influencer kopieren halt immer das, was Alex Jones macht, ohne das unbedingt dem eigenen Publikum hier in Deutschland zu erzählen. Also, und jetzt haben wir halt eben dann, ja, diverse Medien auch im deutschen Raum, alternative Medien, die sich als mordspatriotisch geben und die bringen halt eiskalt die Kreml-Talking Points. Also, es das heißt jetzt, keine Sanktionen gegen Russland. Also, keine Sanktionen gegen Russland zu haben, sei Frieden, würde Frieden bringen. Bloß keine Rüstung im Westen. Ja, nur so ließe sich der Dritte Weltkrieg verhindern. Raus aus der NATO, denn nur dann wäre man sicher vor einem russischen Überfall. Also sich schutzlos machen gegenüber Moskau. Das würde Staaten wie Deutschland Souveränität bringen. Also wie gesagt, es geht nicht grotesker, es geht nicht dümmer, aber das sind genau die Talking Points. Ja, und die Mechanismen der Russenpropaganda sind heute sind so veraltet wie die Panzer, die in der Ukraine eingesetzt werden. Ja, also der russische Geheimdienst hat halt eine Abteilung für Desinformation und da mischt man halt so die Narrative zusammen und verbreitet das Ganze halt in russischen Medien und halt über so Memos und das wird dann, der eine kopiert es von dem anderen und manche sind richtige Agenten hier. Also hier in Europa, in Amerika, geben sich als alternatives, unabhängiges Medium, aber nehmen halt jahrelang Russengeld. Das war im Kalten Krieg auch schon und ich auch schon so. Und ich kann jedem nur raten, sich da mal einzulesen, wie das denn war. Ja, und manchmal kriegen halt solche Agenten auch ausgewählte Informationen. Das sind jetzt auch nie die ganz, ganz großen Enthüllungen, die jetzt Amerika wirklich gefährden würden. Also das heißt, Russland liefert da nie so richtig, richtig krasses Zeug. Immer nur so ein bisschen. Ja, aber auch, es gab ja auch so Geständnisse von Udo Ulf Kotte mal. Der hat ja auch mal zugegeben, dass er eine lebendige Karriere hatte als, als Reporter, der halt Sachen aufdeckt und exklusive Informationen hat und so. Und der gesagt, ja, er hatte halt Verbindungen und das wurde ihm dann einfach so zugesteckt. Und so lief das halt. Das war dann Investigativjournalismus à la Massenmedien. Ja, du kriegst es einfach dann bei Bier und Pizza, kriegst du einfach dann Dokumente überreicht. Und dann tippst du halt dann deinen Bericht dazu ein. Es ist natürlich wertvoller für Russland, wenn halt Stuss von jemandem erzählt wird, der kein Russe ist und ein gewisses Format besitzt. Ja, Russenstuss beinhaltet meistens auch einen gewissen Prozentsatz an Fakten, aber es handelt sich in der Regel nur um bekannte Informationen, die nicht der Geheimhaltung unterliegen. Also es wird beispielsweise herumgemäkelt an den amerikanischen Militäreinsätzen am Balkan in den 1990er Jahren, sowie an den Kriegen im Irak und in Afghanistan. Es fällt aber auf, dass eigentlich nie wirklich harte, sehr bedeutende Geheiminformationen verraten werden, obwohl die russische Spionage international überall ihre Finger drin hat. Ja, ganz einfache Masche. Alle Probleme kämen von Amerika, ja, dem Imperium, das ohnehin unweigerlich untergehen werde. Alle Lösungen kämen von Russland, den großen Aufsteigern. Tja. Ja, und viele Jahre lang schien es im Westen bequem und konsequenzlos, sich von den Russen anfüttern zu lassen. Mit Geld, mit Infos und so, Talking Points. Die ganze Zeit über sammelten westliche Geheimdienste aber Belege dafür und können diese Beweise zum effektivstmöglichen Zeitpunkt ausspielen. Entweder zieht man die Personen aus dem Verkehr und zeigt, was für landesverräterische Opportunisten sie waren, oder man rekrutiert sie, dreht sie um und benutzt sie, um ein Sammelbecken am Laufen zu halten. Also die heutigen neurechten Influencer, die sich und ihr Land an Moskau verraten haben, besitzen keine echte Strategie, ja, keinen Masterplan. Egal wie sehr sie diesen Eindruck erwecken möchten. Sie machen einfach immer weiter drauf los und können nicht wirklich zurück. Sie fahren den Kurs, komme, was da wolle. Manche haben auch einen Exitplan, das heißt, sie flüchten dann in den Ostblock. Und stellen wir uns vor, es gibt ein heimliches Kartell der Supermächte. Ja, die Russen verraten alle ihre Einflussagenten an die Amerikaner und umgekehrt. Haben die Herren und Damen Influencer schon einmal darüber nachgedacht, dass die Supermächte sich gegenseitig als viel wichtiger erachten als irgendwelche Agitprop-Leute? Jetzt haben wir den US-General Michael Flynn, der sich jetzt wieder zu Wort meldet zum Thema Ukraine-Krieg. Der hat sich schon gewaltig die Finger verbrannt bei anderen Themen, aber er spielt sein seltsames Spiel mit eiserner Entschlossenheit weiter. Also er meint, der Vorkämpfer zu sein für das konservative Amerika im Kampf gegen die linke Weltverschwörung. Also vergessen Sie mal, dass Flynn halt befördert wurde unter Obama, das hat ja nichts zu bedeuten. Nein, die linke Weltverschwörung, vertreten durch Personen wie Klaus Schwab und Bill Gates. Eigentlich hatten die beiden Mogule auch nennenswerte Verbindungen nach Russland. 90% der russischen Firmen und viele Behörden benutzen amerikanische Software wie Windows. Und Russland, ein Mitglied des World Economic Forum, vertreten durch mehrere Großkonzerne, erklärte sich zur Teilnahme bereit an Schwabs vierter industrielle Revolution. Aber was scheren wir uns um die Realität? Das passt halt nicht in Flynns Schema. Ja, das amerikanische Publikum, insbesondere jene konservative Kreise, die von klassischen Verschwörungsmedien der John Birch Society beeinflusst sind, glauben, dass bestimmte Milliardäre hinter einer Weltverschwörung stecken, um Nationalstaaten aufzulösen und die Menschen durch sozialistische Regulierung zu unterwerfen. Obwohl solche Methoden, Überbesteuerung, Überregulierung und so, Auflösung von Nationalstaaten, solche Methoden sind ganz normal für jedes Empire. Das haben auch die Mittelalter-Imperien gemacht, die Adligen. Das hat auch die Imperien in der Antike gemacht. Ja, man konnte nicht überall einen Soldaten hinstellen, dauerhaft bei besetzten Gebieten. Also hat man halt die eroberten Völkchen hier so an der kurzen Leine gehalten. Die bekamen so ein bisschen Teilautonomie, waren geheimdienstlich infiltriert und wenn die aufmuckten, musste man gegen die halt dann wieder Krieg führen und so. Also das heißt, wir wissen jetzt nicht, ob US-General Michael Flynn, ob der jetzt an die Windmühlen von Zion glaubt, ja, die Kleinstfamilien, wie die Rothschilds, die den angeblichen Vermögen macht nach Waterloo und das britische Empire übernahmen, einfach so, ja, stiehlst mal eben so das größte Empire der Welt, ne, und die Adligen, die das aufgebaut haben, die schauen dann einfach nur dumm zu mit offenen Mündern, oh, jetzt ist uns das Imperium weggenommen worden, Ja, und dann sei diesen Windmühlen von Zion das Wunder nochmal gelungen, nämlich sie hätten dann auch noch die USA übernommen. In Wirklichkeit war es halt alles das britische Kolonialreich und britische Geheimdienste. Und auch dieser britische Geheimdienst zusammen mit dem russischen Geheimdienst, man schuf diesen Mythos der Weisen von Zion und selbstverständlich waren dann britische Agenten überall in Amerika und deswegen konnte man eben dann auch halt mehr regulieren und mehr besteuern in Amerika. Da brauchte es keine Windmühlen von Zion dafür und keine haarsträubenden Vorstellungen, sondern es ist halt einfach das britische Empire, das adlige Empire, die adligen Strukturen, auch Geheimdienststrukturen, die sind gewachsen 1000 Jahre lang. Also bin ich mir nicht sicher, wie stark jetzt Flynn halt bestimmte Narrative bedient, aber ja, zumindest, zumindest hält er sich, also es klingt halt sehr nach John Birch Society. Ja, die internationalen Banker seien die Weltverschwörung und die einflussreicheren rechten Kreise wären die Guten. In Wirklichkeit blieb das Anglo-Empire Anglo. Das Empire förderte heimlich die Märchenerzählung um die Weisen von Zion, damit das Zielpublikum wenigstens dem rechtskonservativ auftretenden Teil des Anglo-Imperiums vertraut. Also Flynn tingelt wieder durch die Medienlandschaft und erzählt, dass Putin der Kämpfer sei gegen die linke Weltverschwörung. Na sowas. Also die Fantasievorstellung, es gäbe eine gute konservative Supermacht auf der Welt, die den amerikanischen Bürgern helfen könnte, mag genau das sein, was das Zielpublikum hören will. Es hat halt nichts mit der Realität zu tun. Flynn will kein Putin-Apologet sein, aber letztendlich würde Putin die Agenda der neuen Weltordnung von Leuten wie Schwab und Gates bekämpfen. Dieser Kompromiss, so könnte man hier zwischen den Zeilen lesen, sei alternativlos. Und dieser Flynn ist in allen möglichen Schund verstrickt. Also das wusste ja nicht mal ich, das hab sogar ich komplett verpasst. Obwohl ich immer ein Auge habe auf solche Leute. Wären sie Trumps Wahlkampf im Jahr 2016 berieten, wurden Flynn und seine Partner heimlich dafür bezahlt, US-Politiker und die öffentliche Meinung verdeckt zu beeinflussen, um der Türkei zu helfen, die Auslieferung des geistlichen Fethullah Gülen zu erreichen, so das Justizministerium. Wow! Der türkische Präsident Erdogan beschuldigte den in Pennsylvania lebenden Gülen aus der Ferne, einen gescheiterten Putschversuch von 2016 geplant zu haben. Und ich befürchte, dass Gülen tatsächlich damit zu tun hatte, beziehungsweise halt eben seine Organisationen benutzt wurden von westlichen Geheimdiensten. Das befürchte ich. Als Teil der Bemühungen, der Türkei zu helfen, Gülen zu schnappen und eine Belohnung von 15 Millionen Dollar von der Türkei zu erhalten, diskutierten Flynn und seine Mitarbeiter Berichten zufolge einen Plan, den Geistlichen zu entführen, obwohl sie diesen Plan nicht weiterführten. Flynn hat bestritten, Gülen entführen zu wollen. Also begnügte er sich vielleicht dann doch nur mit einer Beeinflussungskampagne in höheren Kreisen. Ja, also zu Gülens Befürwortern zählt unter anderem auch der ehemalige CIA-Spionagechef Graham Fuller. Claire Lopez und Christopher Holton veröffentlichen in ihrem Buch The Gülen Movement, Turkey's Islamic Supremacist Cult, haufenweise Fakten, noch informierte Spekulation. Ich habe, glaube ich, mehrere Claire Lopez Bücher in meinem Regal stehen, aber nicht The Gülen Movement. Oder habe ich das nicht besorgt? Das müsste ich nochmal nachschauen. Also das FBI sogar befürchtet, dass Gülen finanziert wird durch die CIA und die Saudis. Bei einem Gerichtsfall über die Einwanderung von Gülen enthüllte die Staatsanwaltschaft eine illegale CIA-Operation für die Islamisierung von Zentralasien, für die Kontrolle über Usbekistan, Aserbaidschan, Kasachstan und Turkmenistan. Die Russen sind auch misstrauisch bei Gülen. Die Russen schlossen Gülen-Schulen in Russland. Auch der FSB hält Gülen für Frontorganisationen der CIA. Na dann, also das, wie gesagt, damit verdient halt irgendwie dann Flynn sein Geld, ja, mit seinen Partnern. Das heißt, er war ja mal jemand und deswegen, ja, macht er halt dann so Propaganda, um halt Druck zu machen auf Gülen und so und wird dann vielleicht dafür bezahlt. Na toll. Wurde er vielleicht noch bezahlt von anderen Leuten? Waren seine Auftritte bei Infowars und anderswo zu anderen Themen, war das auch bezahlte PR? Ist das eine Beeinflussungskampagne gewesen? Kassierte Flynn dafür Geld? Würde mich interessieren. Ja, also das heißt, Flynn war dumm genug, die Firma Dominion Wahlcomputer in dem Zusammenhang der Wahl 2020 zu beschuldigen. Ja, Infowars war dumm genug, diese Vorwürfe zu senden von Flynn. Nach der Drohung von Dominions Anwälten gegen Fox News und andere rechte Medien machten die Medien in den meisten Fällen sofort einen Rückzieher, sendeten Gegendarstellungen. Also auch Flynn könnte verklagt werden. Nicht nur Alex Jones. Die lernen auch nichts dazu. Und ja, das geht noch viel weiter. Also Flynn scheint sich einfach zu bedienen bei Medien wie Infowars und Fox und füttert diese Meinungen und Narrative dann einfach wieder zurück an Infowars und Fox. Also er betrachtet sich als großen Held, hat aber anscheinend keine Probleme damit gehabt, unter George W. Bush Karriere zu machen, dessen Vater übrigens das Tor nach China aufgestoßen hatte, und unter dem linken Democrat Barack Obama. Das sind alternative Medien. Also anstatt richtige Leute zu finden, die halt was Sinnvolles sagen können, ja, gibt es immer diese PR-Shows, diese PR-Fuzzis, wie jetzt Flynn einer ist. Also wahrscheinlich das nächste Mal, wenn mit der Türkei irgendwas Dramatisches passiert, dann taucht wahrscheinlich Flynn wieder auf bei Infowars und erzählt dann irgendwas über Gülen. Und ich meine, selbst wenn das, was er dann erzählt über Gülen, wenn das richtig ist, ist das vielleicht trotzdem halt bezahlte PR-Arbeit und ich würde das als Publikum halt wirklich gerne erfahren, was da vielleicht irgendwelche Hintergründe sind. Also dann, bleiben wir bei Alex Jones. Ich weiß, Alex Jones, ja. Aber anhand von Jones kam, also über Alex Jones kamen halt sehr viele Fakten inzwischen raus und das ist halt. Das sind Dinge, die sind typisch für die ganzen alternativen Medien. Also die psychischen Störungen, Alkoholmissbrauch, Vermutungen über Drogenmissbrauch, seltsame Allianzen, gerüttelt Maß an Inkompetenz, Karrieregeilheit und heftiger Bildungsmangel. Jones hat ja gesagt, ich habe 10 Jahre lang kein richtiges Buch mehr gelesen, weil ich keine Zeit dafür habe und das ist ja eh nur Luxus. Also vieles, was jetzt Alex Jones betrifft, kannst du fast 1:1 übertragen auf zig andere alternative Medien. Es gibt ja nichts Eigenes. Es gibt ja niemanden, der da wirklich besonders ist in diesen alternativen Medien da draußen. Ja, es gibt so viele gute Buchautoren. Es gibt so viele gute Experten. Es gibt Buchautoren wie Catherine Belton, die dann auch verklagt werden von Russen-Oligarchen. Ja, Jürgen Roth war ziemlich gut. Jürgen Roth hat sich angelegt mit Ost und West. Ja. Es gibt natürlich gute Leute da draußen, die was taugen und die auch wirklich eigene Forschungen machen und so weiter und so fort. Ja. Aber jetzt so in diesem typischen Internetmedien, alternative Medien, Verschwörungsmedien und so, dieses virale Zeug und so, in dieser Internetsphäre, da sieht es halt einfach wirklich, wirklich unglaublich mies aus. Und nun haben wir das hier. Ich habe das heute Morgen gesehen und dachte, wow, ich pruste gleich in meinen Kaffee rein. Alex Jones erklärte, dass Stress und kardiovaskuläre Langzeitschäden seiner Covid-19-Infektion im vergangenen Jahr der Grund dafür sind, dass er 2 vom Gericht angeordnete Termine ausgelassen hat, um in halt einer Verleumdungsklage vor Gericht auszusagen. Also bei der Klage geht es halt um 8 Sandy Hook-Familien. Wegen halt dieser Deaktivierung dämlichen Sandy Hook-Berichterstattung. Ja, das Schießerei sei fake gewesen. Die Eltern seien nicht wirklich die Eltern von den toten Kindern oder überhaupt von toten Kindern. Das sind Schauspieler. Ja, schlechtestmögliche Recherche. Man hat sich auf irgendwelche anderen Internet-Freaks verlassen und Hauptsache virales Zeug gepostet. Und jetzt gab es halt ein Versäumnisurteil. Jones hat halt einfach das Prozedere in die Länge gezogen. Dann musste er halt schon mal aussagen hier unter Eid. Das Video ist online von der Kanzlei. Suchen Sie nach Alex Jones, Deposition. Und Jones macht da eine unglaublich schlechte Figur. Also viele Fragen wurden da völlig ungenügend beantwortet. Und andere Leute, die für Alex Jones arbeiteten, wurden auch befragt, so wie Rob Dew, und der war ja ganz schlecht vorbereitet. Also da meinte dann der Anwalt so, okay, Mr. Dew, wir gehen jetzt die Videos durch, die wir beanstanden, und wir wollen Sie befragen, wie diese Videos zustande kamen, also wie die recherchiert wurden, wer beteiligt war und so weiter und so fort. Und die Sandy Hook Eltern, die Angehörigen, die konnten ja noch nicht mal wegen allen Sandy Hook Berichten von Infowars klagen, wegen Verjährungsfristen, die mussten sich auf bestimmte einzelne Berichte hier beschränken. Und dann wurde halt dann eben das alles aufgelistet und eingetütet und gesagt, okay, Infowars oder Free Speech Systems, Alex Jones, das sind die Videos, die wir beanstanden, über diese Videos werden wir euch befragen, unter Eid, vor laufender Kamera. Ihr müsst vorbereitet sein, um die Fragen zu beantworten. Wie kamen diese Berichte zustande? So, und dann saß dann Rob Dew, hier einer der wichtigsten Angestellten von Alex Jones. Rob Dew saß dann halt da und dann wurde er gefragt, okay, Mr. Dew, was ist mit diesem Bericht hier, mit der und der Headline? Wer war daran beteiligt? Und dann Rob Dew meinte so, ja, ich glaube, das war ich mit Alex zusammen. Vielleicht war da noch jemand anders beteiligt. Und dann hieß es, Mr. Dew, Sie sollten sich vorbereiten. Sie sind quasi verpflichtet, sich vorbereitet zu haben. Warum können Sie nur so schwammige Antworten geben? Und dann war die nächste Frage, okay, welche Recherche wurde gemacht für dieses Video? Und dann meinte Rob Dew so, das weiß ich nicht mehr so genau. Und hier und da und hü und hort, wir haben da so ein bisschen hier und ein bisschen da. Und er glaubt das dies und er glaubt jenes. Meinte der Anwalt, Mr. Dew, Sie müssen uns klare Antworten geben. Sie hatten Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Und dann wurde klar, nachdem man über zwei, drei Videos gesprochen hatte, der Typ ist nicht vorbereitet. Und dann er erkennt gar nicht mal unbedingt diese Videos, über die da gesprochen wird. Dann hieß es halt, okay, Mr. Dew, bei dem Video so und so, wissen Sie überhaupt, was in dem Video vorkommt? Nein. Haben Sie sich vorbereitet, um heute über dieses Video zu sprechen? Nein. Weil er wurde dann auch geprüft, getestet. Ja, kann er sich zu einem Video äußern? Er konnte es nicht. Also bleibt dir nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, ich habe mich nicht vorbereitet. Und wegen diesen Spielchen gab es dann Versäumnisurteile. Und Alex Jones meinte natürlich dann wieder, das ist eine ganz böse Verschwörung gegen ihn von der linken Weltverschwörung. Er kriegt ja überhaupt keine Gerechtigkeit und das ist ja alles so ganz mies und besonders. Und dann wurden diese Versäumnisurteile gesprochen. Er ist quasi schuldig. Es geht jetzt nur noch darum, das Strafmaß zu bestimmen. Das heißt, eine Jury wird das Strafmaß festlegen, wie viel Alex Jones bezahlen muss. Und dann gab es halt eben weitere anberaumte Termine. Ja, für halt Aussagen unter Eid vor laufender Kamera. Und diese Aussagen würden vielleicht wieder im Internet landen. Und Jones hat also nichts mehr zu gewinnen durch weitere Aussagen und jetzt hat er halt eben zwei Termine sausen lassen, angeblich weil er krank war, zu krank war. Und er erklärt, er habe langfristige Schäden bekommen durch eine Covid-19-Erkrankung. Wow! Also nicht nur hatte er die Schießerei bei Sandy Hook als Fake bezeichnet, sondern auch die Covid-Pandemie als Inszenierung abgetan. Seinen rund 3 Millionen Zuhörern, oft älter als 45 und mit Übergewicht, riet er dringend ab von der Impfung, da diese eine tödliche Verschwörung sei. Sie können sich das Video ansehen auf recenter.com, wo Jones das da erzählt. Also er meinte, ja, ich wurde krank, nachdem ich letztes Jahr Covid bekommen hatte und mein Vater ist fast dran gestorben. Und wie bei anderen Leuten auch, bekam ich durch Covid halt Herz-Kreislauf-Schäden und ich bin jetzt genauso quasi geschädigt, wie viele andere auch geschädigt sind durch Covid und deswegen bin ich nicht zu diesen Terminen da erschienen. Er meinte, ich bin 48 Jahre alt und natürlich ist er übergewichtig und er steht unter großem Stress. Also, jetzt muss man sich fragen, hatte er sich im Verlauf der Pandemie dann doch heimlich impfen lassen, ohne dies seinem Publikum zu erzählen? Hat er jetzt wirklich Langzeitschäden durch Covid oder eher durch seinen Lifestyle? Ja, dass er immer wieder Raucher war und ein starker Trinker und seit über 20 Jahren Übergewicht hat, ist bestätigt und es ranken sich zusätzlich Gerüchte um ihn über Aufputschmittel, andere Substanzen, die das Herz-Kreislauf-System beschädigen können. Tja. Dann meinte Jones noch, ich muss vielleicht Medikamente nehmen gegen, und ich hatte EKGs und... Und er erwägt wegen der negativen Berichterstattung mehr zu enthüllen gegebenenfalls über seine medizinischen Akten, was ihn nach eigenen Angaben deutlich entlasten würde. Also es ist möglich, dass diese ärztlichen Unterlagen Herz-Kreislauf-Schäden durch Covid bestätigen. Dies würde aber seine gesamte Covid-Berichterstattung der letzten 2 Jahre konterkarieren. Er verdiente ja Geld damit, die Pandemie als Fake abzutun. Also wo erzählt er jetzt die Unwahrheit? Erzählt er jetzt der Regierung die Unwahrheit? Über angebliche Covid-Langzeitschäden? Oder erzählt er Jones seinem Publikum die Unwahrheit über die Gefährlichkeit von SARS-2? Also in seiner Audiobotschaft meinte er, Covid hätte beinahe seinen Vater umgebracht. Er selbst hätte Spike-Protein abbekommen und sei dadurch krank geworden. Also vielleicht glaubt er an den Mythos über die Ausscheidung von Spike-Proteinen bei Geimpften, sogenanntes Shedding, was es nicht gibt. Andererseits spricht er bei seinem Vater über die Delta-Variante des Virus, was sich nach einer typischen Infektion anhört. Also in den USA sind dermaßen viele Menschen im Zusammenhang mit SARS-2 gestorben oder schwer erkrankt, dass man dies nicht mehr als Fake und statistisch-diagnostische Tricksereien abtun kann. Um nicht zugeben zu müssen, falsch gelegen zu haben, wird aber jetzt das Narrativ präsentiert, Spike-Protein-Absonderungen geimpfter Menschen, vor allem politisch links stehenden Menschen, seien verantwortlich. Ja, für die ganzen Toten und die Langzeitkranken. Also wenn die Hersteller von Impfstoffen gegen Jones klagen, wird er seines Lebens nicht mehr froh, denn er kann ja nur auf Pseudobelege verweisen, die er im Internet zusammengeklaubt hat. Stellen wir uns mal die gerichtliche Befragung vor. Okay, Mr. Jones, Sie haben hier mehrfach behauptet, die Impfstoffhersteller hier hätten das hier irgendwie, oder sie hätten insinuiert, oder was auch immer, dass die Impfstoffhersteller das billigend in Kauf genommen haben, dass die Impfstoffe gefährlich sind und dass dann die Geimpften gefährlich sind und andere Menschen gefährden. Das haben Sie behauptet, Mr. Jones, in dem Bericht. Wie kamen die Berichte zustande? Was für eine Recherche haben Sie da gemacht? Und dann würde Jones wahrscheinlich wieder rumeiern. Ja, ich mach doch gar keinen Journalismus. Ja, das heißt, er klingt immer wie das Cookie-Monster, wie das Krümel-Monster.
Hey, ich mach doch gar keinen Journalismus hier. Ich kommentiere doch nur, was ich im Internet zusammengeglaubt habe und so. Es gibt keinen Journalismus bei Infowars.
Ja, das Publikum dachte zwar immer, das sei der beste Journalismus irgendwie da draußen, aber die machen keinen Journalismus.
Tja, ist das nicht absonderlich?
Offenbar muss Jones aus seinem Publikum Stuss erzählen, um Geld zu verdienen, allerdings kann das sehr schnell sehr teuer werden. Also man spart Geld bei der Recherche, man bringt einfach irgendwelche viralen Meldungen. Das kann aber jeder und deswegen muss Infowars halt immer doller und krasser werden, ansonsten sticht man nicht mehr hervor. Also Jones lernt ja auch nichts, wie auch andere alternative Medien nie irgendwas lernen aus ihren eigenen Fehlern, womit sie sich selber halt immer dann ins Ausschießen. Also es hieß dann vor kurzem, auf, es hieß vor kurzem auf Infowars, irgendwie Impfstoffhersteller hätten für mehrheitlich republikanisch-konservative Gegenden besonders vergiftete Impfstoffe geliefert. Was für Belege brachte man? Nun, die VAERS-Datenbank, wo jeder republikanische Aktivist Fake-Einträge abgeben kann über angebliche Impfnebenwirkungen. Damit ginge Jones vor Gericht baden. Auch Anthony Fauci könnte ihn verklagen für die Vorwürfe, er sei für unzählige Morde verantwortlich. Also irgendwo ist er mal genug da, ne? Also Jones verlässt sich medizinisch in persönlich, ja? Jones verlässt sich medizinisch zum Teil auf Ärzte, die Aktivismus zu machen scheinen, der sich mit dem von Jones überschneidet. Diese Ärzte geben ihm so einen Schein, ja, er ist zu krank für die Befragung. Vielleicht etabliert Jones gerade das Framing in naher Zukunft aus medizinischen Gründen, das Land zu verlassen und dann entweder von der Bildfläche zu verschwinden oder im Ausland, Russland, sein Business fortzusetzen. Das Framing lautet quasi, dass er ohnehin von der Justiz keinerlei Gerechtigkeit in Amerika erfahren kann und dass seine massiven gesundheitlichen Probleme ignoriert werden vom Gericht und den Sandy Hook-Anwälten. Also er beansprucht die Opferrolle, den Märtyrerstatus, er sei der verfolgte Held, die wollen ihn alle umbringen und einbuchten ungerechtfertigterweise und so. Alex Jones bot an 120.000 US-Dollar pro Kläger bei Sandy Hook als außergerichtlichen Vergleich zu zahlen. Also bei medial bedeutenden Verleumdungen wurden in den USA immer wieder Millionenstrafen verhängt, auch im zweistelligen Bereich. Die Angehörigen der toten Kinder von Sandy Hook wurden von Aktivisten immer wieder verfolgt und als Schauspieler betrachtet, die für eine linke Weltverschwörung arbeiten und das Recht auf Waffenbesitz einschränken wollen. Dieses Angebot von Jones wurde von den Familien schnell abgelehnt. Tja, also wegen der miserablen Performance von Jones in der Befragung in der Vergangenheit ist es möglich, dass Jones einfach alle weiteren Befragungen vermeiden will. Es wurden ohnehin schon Versäumnisurteile gefällt, weil er und seine Firma die Prozesse verzögerten. Er kann also kaum etwas gewinnen durch zusätzliche Befragungen, sondern nur verlieren. Ja, und der erwähnte Rob Du, der so schlecht aussah in der Befragung, Du wurde schwer krank durch Covid und vermied es, sich in eine Klinik einweisen zu lassen. Hat jetzt Rob Du Alex Jones angesteckt und dessen Vater oder hat Alex Jones Rob Du angesteckt? Natürlich waren, also heißt es zumindest, waren die nicht geimpft zu der damaligen Zeit. Ja, ich lebe den Traum, arbeite bei Infowars. Ja? Da kriegst du nicht nur deine Gesundheit ruiniert, sondern auch dein Leben ruiniert, wegen den ganzen Klagen, die dann da kommen, gerichtlichen Klagen. Ja, in der neuesten Befragung erklärte der Editor von Infowars, Kit Daniels, dass er Bonuszahlungen erhielt für virale Stories, die sich als grob falsch herausstellten. Also wenn du anfängst bei Infowars, ja, und du kommst gerade frisch von der Uni, dann geben die dir sofort einen Vertrag für $38,000 brutto. Und dann kannst du aufsteigen bis irgendwann bei $50,000-$60,000 und dann irgendwann, wenn du halt viel viralen Krempel postest, hast du so ein Grundgehalt von $75,000, so wie Kit Daniels. Und mit Bonuszahlungen kriegst du dann $90,000. Also je mehr Stuss du verbreitest, der viral geht, umso mehr Geld kriegst du dann bezahlt. Ja, und bestimmte Leute wie Daniels werden ja auch verklagt. Also jetzt nicht nur, weil ich glaube, es war auch Kit Daniels. Das muss ich nochmal genauer nachprüfen, wer jetzt alles verklagt ist und wer nur aussagen musste. Tja, also dann. Dann hatten wir jetzt in Deutschland die Frühwarnstufe des Notfallplan Gas wegen Russlands Formulierung eines totalen Wirtschaftskriegs. Also Moskau möchte, dass Gaskunden in Europa für ihre vergleichsweise harten Währungen russische Rubel kaufen müssen, zu einem zweifelhaften Wechselkurs, um damit dann für das gelieferte Gas zu bezahlen. Und die Industriestaaten der G7-Gruppe beharren weiter auf Zahlungen in Euro und Dollar, was es Russland schwieriger macht, die eigene Währung zu stabilisieren. Der Kreml bezeichnete das Gemisch aus Sanktionen und der Zahlungsmodalitäten für Gas als totalen Wirtschaftskrieg und ließ offen, wie man zurückzuschlagen gedenkt. Viel Spielraum besteht nicht und der vorübergehende Stopp der Gaslieferungen könnte wohl oder übel von Europa aufgefangen werden. Falls Russland den Rubelzwang nur auf neue und kurzlebige Gasverträge anwendet, wird das kaum Eindruck schinden. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur laufen Ende dieses Jahres bestehende russische Lieferverträge aus und diese werden nicht unbedingt verlängert. Also man hätte halt eben dann Zeit, gegebenenfalls, ja, bis Ende des Jahres. Fließt jetzt plötzlich nichts mehr durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1, wäre dies der Notfall für Deutschland. Robert Habeck rief die Frühwarnstufe aus und betonte, dass er optimistisch sei. Die Bürger erwarten gewisse Probleme bei den Lieferketten in der Produktion, höhere Preise und hohe Nachzahlungen an ihre Energieversorger. Immerhin wird es wärmer im Wetter. Die Heizungen laufen nicht mehr so viel und strategische Vorräte könnten das Schlimmste verhindern. Na dann. Die New York Times hatte kürzlich einen Report über die Endphase der Sowjet-Ära, wo das ja richtig anfing mit der Energieabhängigkeit. Ja, Europas von den Russen. Also es heißt, der amerikanische Geheimdienst CIA warnte bereits in den 1980er Jahren vor der Northern Lights Pipeline, mit der Europa, speziell Deutschland, energieabhängig werden würde von Russland. Also es arbeiten nicht nur Torfnasen und böse Leute bei der CIA. Trotzdem, Grundregel Nummer 1, vertrau niemandem, der für einen Geheimdienst arbeitet. Vor ein paar Tagen verhängte Präsident Reagan Sanktionen, um zu versuchen, die Pipeline zu blockieren. Ja, eine große sowjetische Initiative. Aber er stieß schnell auf heftigen Widerstand, nicht nur vom Kreml und den europäischen Nationen, die nach einer billigen Gasquelle lechzten, sondern auch von einer mächtigen Lobby zu Hause. Öl- und Gasunternehmen, die vom Zugang zu Russlands gigantischen Gasreserven profitieren würden. Moment mal. Welche Öl- und Gasunternehmen? Vielleicht Koch Industries, die sich ja jetzt so konservativ und republikanisch geben, die viele Karrieren bezahlen? Ich meine, Koch Industries hatte ja mal ursprünglich die Ölindustrie mit aufgebaut in der Sowjetunion. Das sollen wir jetzt alle vergessen. Und die Koch Industries oder die Koch-Brüder und so, und der alte Koch, die bezahlten ja auch die John Birch Society, also diese künstlich gesteuerten Verschwörungsmedien, das Fundament der amerikanischen Verschwörungsmedien und auch der deutschen Verschwörungsmedien, alles bezahlt von einflussreichen Kreisen. War das Koch Industries? Waren das die Rockefellers? Ich meine, die gelten ja natürlich dann als die bösen Milliardäre. Aber normalerweise Öl- und Gasunternehmen, das ist eher so die Republican-Ecke. Ja, nicht nur. Es gibt auch Occidental, die Hammer-Familie, die stand ja mit einem Bein bei den Sowjets, mit einem anderen Bein in Amerika und haben die Democrats bezahlt. Und zu einem auch den Vater, glaube ich, war es von Al Gore. War es vielleicht... ja, war es vielleicht Exxon? War es... Also nehmen wir die interessanten Fragen. Ja, das heißt, das war eben eine große Pipeline, Northern Lights hieß die. 2800 Meilen lange Gasexport-Pipeline vom Urengoi-Gasfeld in Sibirien nach Uschgorod an der tschechisch-sowjetischen Grenze. Und da traf das Gas dann auf Europa, auf Deutschland auch. Anfänglich lehnte auch das US-Außenministerium den Deal ab, denn die Pipeline würde Europa zu 20-30% vom russischen Gas abhängig machen und damit die Schwelle der umsichtigen Abhängigkeit von der UdSSR überschreiten. Die von westlichen Bankiers angebotene Finanzierung kommt einer Subvention der sowjetischen Wirtschaftsentwicklung gleich, hieß es. Aha. Und so weiter und so weiter und so weiter. Der Westen lieferte also noch Kredite und Technik auch noch. Und dann hatten wir letztens ja auch dieses Thema der militärische Zweck dieser Pipelines. Also das ist dann diese Seabed Warfare. Das heißt, Unterwasserkriegsführung, jetzt nicht nur altmodische U-Boote, sondern auch alles mögliche andere. Auch Unterwasserdrohnen und irgendwelche Leitungen, die da verlegt werden und irgendwelche Ladestationen und auf dem Meeresboden und so für diese Unterwasserdrohnen. Also suchen Sie einfach nach Seabed Warfare und Fachvorträgen von Experten, was es da alles gibt. Das ist kein Geheimnis, dass sowas läuft. Also Transmitter, Passivsonar, alles Mögliche kann da benutzt werden, entlang dieser Nord Stream Pipelines. Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Natürlich können sich die Politiker bei uns blöd stellen. Ja, aber niemand hat uns da gewarnt. Die Amerikaner haben uns nicht gewarnt. Und ja, aber es ist jetzt nicht schwer gewesen, von vornherein eben sich einzuarbeiten in das Thema Seabed Warfare. Und dann hätte man sagen müssen, okay, angesichts dessen sollten wir dieses Programm, dieses Projekt nicht unterstützen, nicht dulden. Also suchen Sie nach, auf recenter.com, nach halt Begriffen wie Pipeline, dann finden Sie die entsprechenden Stories. Ja. Also, dann. Andere, anderweitige Infiltration. Das heißt, wir haben jetzt halt eben dann gesehen, das heißt, die Politik ist infiltriert, die Medien sind infiltriert, alternative Medien sind infiltriert. Alles Mögliche ist infiltriert. Ja, und wir haben jetzt mal ein Beispiel rausgepackt hier. Also wir haben ja letztens auch Gerhard Schröder durchgenommen und seine komischen Verbindungen, diese einflussreichen linken Kreise und so mit, also die Schickimicki-Linken, ja, die Salon-Bolschewisten, die dann bei Organisationen waren, die dann teilweise schlechte Presse bekamen wegen Assoziationen mit anderen linken Gruppen, die sich dann irgendwie einsetzen für die Dekriminalisierung von Pädosex und so. Ich meine, zugegeben, ja, und wir haben das auch im Kontext damals, vor kurzem halt, auch schon im Kontext natürlich dann hier nochmal geklärt. Das sagt uns jetzt konkret erstmal nicht mehr als das. Okay, Person so und so war in der Organisation und die Organisation machte mit der anderen rum und das war das Thema dieser Organisation. Ja, es war einfach so ein linkes Dauerthema, dass man halt irgendwie alles anders machen wollte als jetzt die Konservativen und generell in der Vergangenheit. Also wenn früher die Sexualmoral, ja, wenn die Standards und die Normen, wenn das alles halt so restriktiv war, dann wollte man genau das Gegenteil versuchen. Und dann haben wir natürlich immer wieder im Laufe der Jahre Merkel auseinandergenommen und jetzt nicht, und alles mit alle möglichen Szenarien durchgegangen. Ja. Also ist sie jetzt vielleicht total clean? Also haben wir wenig wahrscheinliches Szenario. Also ist sie jetzt nachrichtendienstlich clean? Ja, das ist aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Meinung her wenig wahrscheinlich. War sie vielleicht so ein kleines Stasi-Lichtchen, so ein bisschen Berichte geschrieben? Oder war sie vielleicht schon ein bisschen mehr in der wissenschaftlich-technischen Spionage tätig? Also sie war halt halb Wissenschaftlerin vielleicht und halb Spionin. War sie Deepcover-KGB? Da gab es auch so ein Programm, um halt in den 80ern halt neue, junge Leute aufzubauen als künftige Politiker, weil die Wende war ja unabwendbar. Also Deepcover KGB, dann haben wir rausgedröselt, dass es halt noch viel ältere, adelige Geheimdienstnetzwerke gab, die halt viel, viel mehr entscheidend sind und dass die modernen Behördengeheimdienste eigentlich auf die alten, adeligen Geheimdienste zurückgehen. Und diese adeligen Netzwerke, das umfasst ja auch dann die Wissenschaftsvereinigungen, die großen Wissenschaftsvereinigungen und das Umfeld von Angela Merkel und ihrem Ehemann ist da dahingehend sehr, sehr interessant. Finde das in meinen Büchern und auf recenter.com. Und dann haben wir nochmal ausgekramt Helmut Kohl und sein Bimbis. Ja. Also das heißt, ja, viele sehnen sich ja nach den alten Tagen der CDU zurück und so. Aber, ja, das heißt, die Parteien bekamen ja Geld. Also die CDU, CDU, CSU, SPD, FDP, alle bekamen Geld zugeschanzt von seltsamen Figuren. Und, ja, da gab es halt eben dann diese Flick-Affäre. Also der alte Flick war ja eine berüchtigte Figur in der Industrie des Nationalsozialismus. Und der amerikanische Hochkommissar John J. McCloy, der eng mit dem angloamerikanischen Geheimdiensten verbunden war, begnadigte Flick und jener wurde nach offizieller Lesart einer der reichsten Männer der Bundesrepublik. Muss man sich fragen, hätten die Amerikaner das einfach so zugelassen, dass so jemand wieder zur Macht kommt, ohne dass da überall Fäden dranhängen? Amerikanische Fäden? Interessante Frage. Die Aufgabe von McCloy und den amerikanischen Geheimdiensten und den britischen Diensten war dauerhaft die Kontrolle zu sichern über die Bundesrepublik. Punkt. Das heißt, es gab dieses schwarze Kassensystem auch bei Helmut Kohl. Und der Buchhalter des jüngeren Flicks, der Buchhalter war Eberhard von Brauchitsch. Aus der Familie stammte auch der Oberbefehlshaber des deutschen Heeres von 1938 und 1941, Walter von Brauchitsch, dessen Mutter stammte aus dem schottisch-englischen Adelsgeschlecht Gordon. das fest verankert war im britischen Kolonialreich. Baron Gordon of Drumurn beispielsweise saß im britischen Kronrat. Nach seiner Schulausbildung diente Brauchitsch als Leibpage der Kaiserin, als Leibpage von Auguste Victoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Deren Vater war von Oldenburg, verbunden mit den Thronen von Britannien, Dänemark und Russland. Die Mutter Adelheid zu Hohenlohe-Langenburg stammt ab von Prinzessin Victoria von Sachsen-Coburg-Saalfeld. Adelheids Großmutter heiratete 1818 den Duke of Kent and Strathern, also den vierten Sohn von König George III. Von Großbritannien. Sie waren die Eltern der späteren Königin Victoria. Es ist äußerst schwierig, im Nachhinein festzustellen, wer für welche Seite gespielt hat, wo die Loyalitäten wirklich lagen und wer wen wie weit eingeweiht hatte in irgendwelche Geheimoperationen. Britannien orchestrierte ja ein gewaltiges Täuschungsmanöver, um den Nazis Sympathien und eine Bündnisabsicht vorzugaukeln. Ja, und dann gab es diesen Ries und so also ein ausführliches System der schwarzen Kassen, da floss viel Geld, es kamen dann Sachen raus. Aber so der richtige Brüller war dann die Nummer mit Kante. Also wichtige Schlüsselfigur war der Flick-Prokurist, CDU-Politiker Hans Adolf Kante. Also der hatte dann Informationen verkauft an die Stasi, den Geheimdienst der DDR. Die Stasi gab diese Informationen jedoch nicht an westdeutsche Medien weiter, da man laut dem Geheimdienstchef Markus Wolf eine Enttarnung Kanters befürchtete. Und man konnte ja sich diese Informationen versilbern lassen. Also man hat dann halt diese ganze Ermittlung da in die Länge gezogen. Es gab relativ milde Strafen. Es gab halt eben dann auch eine gewisse Entspannungspolitik gegenüber der DDR. Also das heißt, die Stasi hatte Kante und über Kante hatte man Kohl. Das System der schwarzen Kassen. Und wie ich ja gesagt habe, von den Russen Geheimdiensten und so oder von den Ostgeheimdiensten, da kommt nie wirklich so die brutale Enthüllung. Sondern es sickert schon manchmal was durch oder im Nachhinein aber so richtig einfach der Öffentlichkeit geben will man Informationen, brisante Informationen nicht. Auf bestimmten Ebenen, ja, von Geheimdienstlern und so und Leuten, die jetzt nicht ganz eingeweiht sind in die ganz großen Sachen. Ja, auf solchen Ebenen, da wird dann geschachert. Da denkt man sich, warum sollen wir diese Informationen verschenken an irgendwelche Bevölkerungen? Nee, wir versilbern uns das. Wir lassen uns unser Schweigen bezahlen. Und wie stark sieht das aus im heutigen Deutschland? Wie ist es mit Olaf Scholz? Also wir hatten jetzt auch eine Story oder zwei Berichte sogar über Olaf Scholz. Ja, das heißt, einerseits stammt er aus etwas betuchteren Kreisen und so diese Hamburger Seilschaften und so weiter und so fort. Und gerade auch mit diesem Warburg-Skandal erkennt man mehrere Parallelen. Mit halt dem großen Vorbild von Hamburg, nämlich der alten Adelsrepublik Venedig. Adelsrepublik. Und irgendwie der Vorläufer von den Warburgs ist da halt da irgendwann mal da geflüchtet und ging halt zu den Adligen nach Deutschland. Das heißt also, es gibt interessante Dinge über Scholz. Ja, wir fanden dann jetzt raus, dass eine Sozialistenorganisation, wo er mal Vizepräsident war, das wurde lange Zeit von der CIA benutzt als Tarnorganisation. Also die amerikanischen oder Anglo-Dienste, die wollten einfach einen eigenen Sozialismus aufbauen. Finden das alles im Detail auf recenter.com. Es gibt da natürlich dann die größere Agenda. Ja, es gab die größere Agenda, einen Westsozialismus zu etablieren. Was ja nichts anderes ist als Überbesteuerung und Überregulierung. Und sowas gibt es ja schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Ja. Es hat ja nur einen gewissen woken Anstrich. Und da gab es halt ein größeres Programm dafür. Also zum Beispiel, ja, Willy Brandt, der soll für den amerikanischen Geheimdienst CIC gearbeitet haben. Das war halt in der Besatzungszeit, der Counterintelligence Corps. Und dann, wenn das tatsächlich so zutrifft, wie Historiker das jetzt sagen, dann könnte man sich vorstellen, dass er dann nachher weitergereicht wurde an die CIA. Weil der CIC hat er dann so nicht mehr existiert. Dann die London School of Economics, wo ja Annalena Baerbock ihr Studium gemacht hat. Das war das wertvolle Studium, also aus Sicht ihrer Lebenslaufaufhübschung. Dadurch bekam sie halt ein gewisses Format. Für ein Jahr Studium, ja, mit so einem Public International Law Kurs. Eine Abschlussarbeit, die nicht veröffentlicht ist. Wer weiß, ob da Plagiate drin sind. Wer die Kopien jetzt hat. Die Briten vielleicht. Mal abgesehen davon, dass sie in der Nähe von diesem Welfenschloss aufgewachsen ist, da im Raum Hannover, aber das geht jetzt zu weit. Also sie machte einen Abschluss an der London School of Economics und diese Uni wurde ja so hingedreht von dem britischen Kolonialreich, dass man halt einfach dem Imperialismus der Briten ein schöneres Antlitz verschafft. Also soll alles halt irgendwie dann moderner wirken. Ja, westliche linke Strömung. Und das heißt, man kann jetzt natürlich dann vermuten, er arbeitet Scholz für die CIA oder ist eher halt so ein Werkzeug von den Anglos. Aber gleichzeitig wurde seine Vergangenheit aufgewühlt. Also er war da so ein Mitzwanziger, Jungsozialist, also Juso, SPD und halt diese eine Organisation, die mal von der, glaube ich, International Socialist Youth oder so, Union of Socialist Youth, die von der CIA mal benutzt wurde. Er galt als sehr links, als aufsteigendes Talent. Und Scholz wurde dann hofiert von der DDR. Also die haben ihn da eingeladen mehrfach und er wurde dann behandelt teilweise wie ein Staatsgast, obwohl er nur ein junger Kerl war. Und er konnte sicherlich dann daheim auftrumpfen, auch bei den Frauen, was für ein toller Hecht er ist, wie besonders er ist, dass er dann von Egon Krenz empfangen wird und so da drüben. Und man hat dann eben den jungen Scholz mit anderen jungen Talenten aus Westdeutschland und anderen Ländern im Westen, man hat die dann halt eben da eingeladen und denen halt so einen Ego-Trip gegeben. Also die durften sich mal so fühlen, wie das ist, wenn man bedeutsam ist und wichtig ist, privilegiert ist. Also diese Akten gibt's auch noch, wobei ja viele Akten vielleicht uns gar nicht zur Verfügung stehen. Also wir sollen zum Beispiel glauben, dass die Stasi ihr nicht auch dauerhaft überwacht hätte in Westdeutschland, ja. Und die gewöhnlichen Historiker, die gewöhnlichen Journalisten, okay, gibt keine Akte, also hat's bestimmt nicht stattgefunden und so. Nein, es ist eine offene Frage und es ist wahrscheinlich, dass die Stasi ihn beobachtet hat. Und ganz blöd war die Stasi ja nicht. Das heißt, die mussten ja auch vermuten, ob da jemand vielleicht gesteuert ist von einem Westdienst. Also, dann, die nächste Meldung. Russische Aktivitäten in Kaliningrad vor unserer Haustür. Also ganz, ganz geringe Entfernung zu Deutschland. Ja, das heißt, das ist so ein kleiner Fleck. Land war eigentlich deutsch. Da hocken jetzt die Russen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und die haben da halt eben dann Iskander-Raketen und Störsender und alles Mögliche. Es gibt zwar keine Landbrücke nach Russland von Kaliningrad, aber die können halt über die Luft und übers Meer halt Sachen transportieren. Jetzt sollen da Übungen stattgefunden haben in Kaliningrad mit Boden-Luftraketen. Kampfjets und so. Gibt Hinweise darauf, dass sich Russland auf eine Blockade von Kaliningrad vorbereitet. Und so weiter. Also es gab schon Drohungen in verschiedene Richtungen. Dann hieß es, Störsender seien schon getestet worden durch die Russen, also gerade die Finnen hätten gemeint, das sei ein Signal in ihre Richtung gewesen, eine Drohung. Finnland will ja vielleicht doch in die NATO und da drohen die Russen ganz stark. Und die in Kaliningrad stationierten Iskander-Atomraketen könnten innerhalb von 5 Minuten Flugzeug Berlin treffen. Und deswegen will man jetzt halt dieses Raketenabwehrsystem kaufen mit Arrow-3-Raketen und so und hoffen dann alle, dass das funktioniert. Also das heißt, wir reden hier von Kurzstrecken-Atomraketen mit Stealth-Tarnung. Reichweite bis Berlin. Das ist das, was diese Russen da stationieren. Vor unserer Haustür. Also, und dann gibt es halt eben diesen Suwalki-Korridor, eine 100 Kilometer lange Grenzlinie zwischen Polen und Litauen, die die baltischen Staaten mit den NATO-Verbündeten verbindet. Also du musst diesen Suwalki-Korridor kontrollieren. Aber das russische Raketensystem deckt halt diesen Suwalki-Korridor ab und das ist natürlich ein ziemliches Problem. Also wir halten sie natürlich dann auf dem Laufenden, was da eben so läuft in Kaliningrad. Sie können jetzt nicht unbedingt darauf warten, dass sogenannte alternative Medien sie darüber informieren. Vielleicht nur, wenn es zu spät ist und dann mit Spin. Also. Dann. Dann US-Geheimdienste ergründen seit Jahren die Russen-Kontakte von rechten Parteien in der EU. Das fängt jetzt nicht erst richtig an und das hat es auch nicht 2014 erst angefangen. Also es gab hier 2016 eine offizielle Erklärung von James Clapper, dem amerikanischen Direktor der gesamten nationalen Geheimdienst-Community. Clapper wurde vom US-Kongress angewiesen, eine Untersuchung einzuleiten über russische Finanzierung europäischer Parteien, auch rückwirkend für die vergangenen 10 Jahre. Also wird alles abgeklappert, ja, rückwärts bis zum Jahr 2006. Ja, 2006 saß ich noch in der Uni und meine Professoren haben erklärt, das ist alles toll mit den Russen, das ist, wird total gut hinhauen und so. Und Schröder hat eine gute Politik gefahren. Wahrscheinlich erzählen die Professoren jetzt genau das Gegenteil.
Das heißt, es wird halt schon alles Mögliche aufgezeichnet und dann Sonderprüfungen gemacht und so und Beweise gesammelt über alle möglichen Leute, die sich haben einwickeln lassen von den Russen. Und es ist halt eben dann die Entscheidung der Amerikaner, wann sie diese Informationen benutzen und so richtig ausspielen. Also um jemanden umzudrehen oder um jemanden aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, und jetzt gab es halt eben dann so ein paar Leaks. Also vor einer Weile hatten wir da folgende Meldung hier. Es hieß da, vor ein paar Jahren der kremltreue Publizist und Kompaktherausgeber Jürgen Elsässer tauchte laut einem Bericht der Zeit in einer von Hackern erbeuteten Liste favorisierter Russlandpartner eines einflussreichen Netzwerks auf. Das E-Mail-Postfach des früheren russischen Botschaftsmitarbeiters Georgi Gavrisch in Athen wurde von einer kremlkritischen Gruppe im Dezember gehackt und liefert einen Einblick in das Netz, das an Russlands außenpolitischen Zielen werkelt. Das heißt, seit Jahren suchte Alexander Dugin überall in Europa Mitstreiter. Was er dabei im Sinn hatte, geht aus einer weiteren Mail hervor, die Dugin im Februar 2014 an Gavrisch sandte. Im Anhang findet sich eine Liste von Personen aus verschiedenen Ländern, die geeignet seien, einen Elite-Club zu gründen oder eine Gruppe zur Beeinflussung der Informationen im Sinne von Russland heute. Unter Deutschland listete Dugin etwa den Publizisten Jürgen Elsässer auf, unter Ungarn Premierminister Orban und so weiter und so weiter. Also in den gehackten E-Mails geht es auch um den Aufbau christlich-militärischer Orden, um halt Leute einzufangen. Zu der europäischen neuen Rechten erklärte Dugin bereits 1998 in einem Interview: Sie ist ein Projekt und wir sind die Architekten, die Zukunft gehört wahrlich uns. Jetzt muss man dazu sagen, dass halt alle möglichen Länder und Geheimdienste sich einmischen in die rechte Szene, also auch in die neue rechte Szene. Die Amerikaner haben es infiltriert, die Franzosen haben es stark infiltriert. Auf Jürgen Elsässers Kompakt-Souveränitätskonferenzen waren auch loyale Putin-Vertreter aus Russland geladen. Ebenfalls dabei die Historikerin, Politikerin und Diplomatin Natalia Alexejewna Narodschnitskaya, die seit 2008 die Pariser Filiale des im Oktober 2007 gegründeten Instituts für Demokratie und Zusammenarbeit leistet. Die Einrichtung mit Hauptsitz in Moskau gilt als Denkfabrik der russischen Regierungen und wurde von dem Juristen Anatoly Kutscherena ins Leben gerufen. Und ein paar Oligarchen hängen da noch irgendwie mit dran. Als Ort für seine Veranstaltungen diente Elsässer mehrfach das russische Haus der Wissenschaft und Kultur in Berlin. Eine ausländische Vertretung des Zentrums für internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit beim russischen Außenministerium. Und so weiter und so weiter. Dann gab es dieses Meeting, also Konstantin Malofejew, dieser Russen-Oligarch, der das Zarenreich zurück möchte. Malofejew, Dugin und halt diverse Europolitiker. Die trafen dann zusammen im Stadtpalais des Fürsten Liechtenstein in Wien. Also alles war dabei. Leute von FPÖ und Front National und so. Und jetzt hatten wir eben dieses neue Datenleak. Also da irgendwer beschaffte halt E-Mails und andere Daten. Wurde ausgewertet von WDR, NDR und der SZ. Und so weiter. Also sind sich die totalen Mega-Enthüllungen in den Mails drin, aber halt, wer redet mit wem? Und dann machen die dann irgendwelche Meetings aus und sagen dann, das Meeting muss aber dann wirklich diskret sein, ja. Und also man trifft sich entweder in Russland oder in bestimmten Hotelzimmern und so. Und man sagt jetzt hier in der Presse natürlich nicht genau, wie viele Informationen da wirklich beschafft wurden. Und auch die gewöhnlichen Journalisten, ja, bei SZ und so, WDR, die wissen ja auch nicht, wie viel die Amerikaner wissen. Wie viele Informationen die da gestohlen haben über NSA, Datenspionage und menschliche Quellen, Infiltrationen und. Also man möchte halt schon ein bisschen Paranoia hier schüren unter diesen Pro-Russland-Kreisen, dass die halt nicht mehr nachts richtig schlafen können, ruhig schlafen können, dass halt irgendwie da angedeutet wird, wir haben euch in der Hand oder so. Oder wir kriegen euch bald. Es ist jetzt auch nicht unüblich, dass halt dann verängstigte russische Kollaborateure hier bei uns, also halt zum Beispiel Deutsche, die halt mit Russland zusammenarbeiten, dass halt solche Deutschen jetzt halt eben dann sehr nervös werden und suchen dann irgendwelche halt irgendwie Sondertreffen mit ihren Kontaktleuten, mit ihren Führungsoffizieren und so, und es wird halt eben dann geraten, Daten zu zerstören, Handys zu zerstören, Spuren zu verwischen. Obwohl die Amerikaner sowieso wahrscheinlich fast alles eh schon längst haben. Also das heißt, wer weiß, wie viel die Amerikaner schon wie lange haben, und wenn sie es halt eben dann jetzt in den nächsten Monaten oder so, wenn sie es halt dann ausspielen, das ist dann schon ein interessantes Timing. Wir waren ja seit Jahren, wie manche andere auch, halt vor dieser geheimdienstlichen Infiltration Deutschlands, ja, aber erst so mit Jahren Verspätung scheint sich da endlich mal was konkret zu tun, ja, wenn es darum geht, halt mal tatsächlich irgendwelche Leute zu benennen und so, und werden sehen, wie sich das hier entwickelt. Also Malofejew meinte dann, er lasse sich gerne interviewen in Moskau zu dem Thema. Kalbitz, also Leute wie Andreas Kalbitz von der AfD und so, die sollten da nach Moskau gehen, Björn Höcke sollte hingehen und so. Aber wie ich ja gesagt habe, auch andere große Parteien haben rumgemacht lange Jahre mit Eurasien-Ideen und so, und die SPD und Platzeck und CDU, Armin Laschet, die haben ja alle irgendwie gesprochen von Eurasien, jahrelang. Und da gab es auch einige Treffen und einige Meetings und so, das heißt, da ist jetzt die AfD auch nichts Besonderes. Und wir haben jetzt halt eben dann bestätigte historische Fälle, wie ich ja genannt habe, über Helmut Kohl. Dieses Kanter, diese Kanternummer. Also wir wissen, dass halt dann, ja, dass halt Leute dann tatsächlich hier in Schwierigkeiten geraten mit den Russen, oder dass dann die Amerikaner erfahren, was die Russen wissen und so. Und die Leute verheddern sich einfach in diesem Geheimdienstwirrwarr. Und die einzelnen Politiker und so, die sollen ja gar nicht schnallen, was da letztendlich für ein Spiel gespielt wird, sondern sie sollen sich halt möglichst verheddern, und dann sollen sie ihren Job machen und sonst halt eigentlich nichts. Ja, und wenn man dieses Spionage-Game nicht kapiert, dann wird man halt politisch und generell auch nicht wirklich weit kommen. Also das heißt, Politik ist wichtig und gut und schön, aber ohne geheimdienstliches Know-how hast du da wirklich keinerlei Chancen, da auch irgendwie nur einen Blumentopf zu gewinnen. Okay, das war's für heute mit der Sendung. Wir sind zurück im Laufe der Woche. Schauen Sie rein auf recenter.com, auch mit unserem neuen Design. Ist immer noch nicht ganz fertig. Könnte man ja ewig dran rumbasteln. Schauen Sie rein auf recenter.media, unsere eigene Videoplattform. Und auf shop.recenter.com, shop.recenter.com. Es treffen quasi jetzt dann zwei Schiffe gleichzeitig ein, zwei Containerschiffe mit Legacy Food. Dann ist jetzt noch eine dritte Lieferung unterwegs. Also es ist interessant zu sehen, dass der Hersteller von Wasserfiltern, Katadyn, die haben jetzt sogar einen richtigen Orderstopp erlassen, weil sie wirklich überhaupt nicht mehr hinterherkommen. bestimmte andere Sachen sind halt verlangsamt, also Stromgeneratoren sind verlangsamt, aber kein Orderstopp. Und bei Legacy Food, die kommen gut hinterher mit der Produktion in Amerika. Also anscheinend, ich meine, die sind sowieso natürlich gut aufgestellt und ziemlich groß und so mit ihren Langzeitlebensmitteln, aber in Amerika wird halt der Ukraine-Krieg nicht so wahrgenommen. Das heißt, die denken, das ist halt einfach weit weg und so. Aber auch so eine Situation kann sich ändern. Wenn da was mit Nordkorea ist und in den USA, dann würde natürlich dann die Nachfrage über Nacht nach oben schießen. Also wäre es jetzt halt eben sinnvoll, lieber jetzt Legacy Food kaufen, ja, das als wirklich lange zu warten. Also anscheinend gibt es immer noch so diese Diskussionen in deutschen Haushalten. Ja, aber also meistens sind es die Frauen, die dann skeptisch sind. Ja, aber Prepping, ist das sinnvoll, da irgendwie Geld auszugeben und so? Und meistens sind die Leute beim Thema Zivilschutz und mögliche Bedrohungen da draußen und wie sich das auswirkt. Die Leute sind da genauso blank, wenn es um jetzt Themen geht wie Russland oder Russland früher oder die Ukraine oder die USA oder sonst irgendwas. Also die Leute sind da wirklich so unglaublich brutal blank. Und deswegen müssen wir halt als Dienstleister eben dann auch mehr und mehr Prepping-Sendungen jetzt machen, den Leuten halt zu erklären, okay, so ist dies und so ist jenes. Also achten Sie darauf auf neue Prepping-Sendungen und so weiter. Schauen Sie mal an shop.recenter.com. Wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Ich danke für die Aufmerksamkeit und den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.